Moment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Grüß Gott, ich freue mich, Sebastian Hofer, Gründer und Geschäftsführer der Falken Group Personalberatung GmbH, willkommen zu heißen. Servus.
Hallo, servus, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Sebastian, ich würde gern dich kurz vorstellen und dann steigen wir auch schon direkt in den Podcast ein.
Alles klar, so soll es sein.
Sehr gut. Sebastian ist gebürtiger Schwabe, aber mit hessischen Wurzeln. Eigude, der im Allgäu aufgewachsen ist. Er ist also ein bayerischer Schwabe, der jetzt in München wohnt. An seinem Heimatort in Kempten hat er sein Abitur gemacht. Nach dem Zivildienst in Freiburg hat er studiert, und zwar Hotelökonomie. Das Studium hat er aber abgebrochen, um dann eine Ausbildung als Restaurantfachkaufmann abzuschließen, um 2 Jahre danach noch in der Luxusgastronomie zu arbeiten. Er ist Diplom-Sommelier und Barchef in Sternehotels gewesen. Als Gastronom ist er gewohnt, große Qualität zu liefern, aber diese auch einzufordern. Nach einem Sabbatical ist er bei Computer Futures gestartet. Sein ehemaliger Auszubildender hat ihn auf S3 angesprochen und er fand es sehr spannend, weil man da nicht nur hart arbeiten, sondern viel Geld verdienen kann. Er ist damals im Perm gestartet mit dem Skill Business Intelligence Data Warehouse und das hat für ihn immer sehr gut funktioniert. So gut, dass er 2016 im Key Account Management gestartet ist. In 2017 ist er bei Badenoch und Clark, das heutige LHH, im IT-Perm als Manager gestartet, also dem Professional- oder White-Collar-Brand von Adecco. Nach viel Management-Change ist er zu Entourage in München gegangen. Dort wäre er auch geblieben, wenn er sich nicht schon immer selbstständig machen wollte. Und zwar, wie so oft in unserem Leben, war eine Frau die treibende Kraft, und zwar die Hanna, die mit Max, Jan und Sebastian die Falken Group Personalberatungs GmbH in 2022 gegründet haben. Und das Credo der Firma ist Vertrauen, Qualität und Leistung. Und was das bedeutet, erzählst du uns jetzt hoffentlich gleich.
Auf alle Fälle, da können wir gerne drauf eingehen.
Schön, dass du da bist, Sebastian. Lass uns doch mal gleich mit dieser Computer Futures und Auszubildender-Story starten. Das ist immer die spannendste Frage in unserer Branche. Mhm. Wolltest du in die Branche? Wahrscheinlich nicht. Und wie ist es gelaufen?
Wollte ich in die Branche? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich kannte die Branche nicht. Wie du schon gesagt hast, also erstmal vielen Dank für die warmen Worte, freut mich sehr. Mhm. Wie du es gesagt hast, ich komme aus der Hotellerie, habe dort viele, viele Jahre gearbeitet, habe das gelernt, habe das studiert und hatte einen jungen, ambitionierten Mann an meiner Seite, den ich damals auch mit ausgebildet habe im Restaurantfach und an der Bar. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, die Zeit in der Hotellerie geht vorbei, so nach 12 Jahren. Und habe zu dem Zeitpunkt auch schon in München gearbeitet, habe hier in einer großen amerikanischen Hotelkette gearbeitet, hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls hier gearbeitet. Und er hat bei Computer Futures angefangen, sprach mich dann irgendwann mal an und fragt, ob ich da nicht auch darauf Lust habe. Und so bin ich in die Branche gekommen.
Wie merkt man, dass es nach 12 Jahren vorbei ist in der Hotellerie? Woran macht man das fest?
Es gab mehrere Faktoren. Der größte Faktor für mich war, dass die intrinsische Motivation bei mir komplett nachgelassen hat. Und vor allem auch, dass innerhalb der Hotellerie wenig intrinsisch motivierte Menschen arbeiten. Ja. Mhm. Sie könnten auch, viele Mitarbeiter, die in der Hotellerie arbeiten, könnten auch in anderen Berufen arbeiten, da es primär darum geht, am Ende des Monats um XY auf dem Konto zu haben, zumindest in meiner Wahrnehmung, und die Leidenschaft einfach nicht mehr da ist.
Sebastian, würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass 9 von 10 Leuten in unsere Branche gekommen sind und gar nicht so richtig wussten, was wir machen und stark extrinsisch motiviert waren, weil sie einfach Geld verdienen wollten oder mussten?
Gehe ich stark davon aus, ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben.
Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, über 30 von diesen Podcast-Formaten abgedreht und 28 davon haben gesagt, ich war jung, brauchte das Geld und ich wusste nicht genau, was ich mache. Aber S3 hat gesagt, es ist unlimited earning potentials und das hat mich angesprochen. Ja. Also es war doch eine klare extrinsische Motivation, hier reinzukommen auch, oder?
Ja, tatsächlich. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, bei S3 und bei vielen anderen Wettbewerbern, auch heutzutage noch, ist natürlich eine Uncapped Commission definitiv eine hohe extrinsische Motivation, in die Branche einzusteigen. Das gibt es in der Hotellerie in diesem Sinne nicht oder in diesem Zusammenhang überhaupt nicht, sondern die Gehälter sind nach wie vor extrem niedrig, sind leider immer noch sehr schlecht bezahlt. Man braucht eine hohe Leidenschaft und eine hohe, Toleranzgrenze, nennen wir das mal so, Frustrationsgrenze, um in diesem Bereich zu arbeiten. Arbeitet immer am Wochenende, arbeitet fast immer abends, arbeitet in der Regel 50 oder mehr Stunden in der Woche. Das bei einem sehr, sehr geringen Halt. Von dem her macht es in unserer Branche definitiv mehr Spaß, weil am Ende des Monats man die Anstrengung auf dem Konto sieht.
Es gibt sehr viel, ich habe es nie gezählt, aber ich kenne sehr viele Leute, die aus der Hotellerie in unsere Branche gekommen sind.
Ich habe da auch überhaupt keine Zahl, wie viele Leute das sind. Ich weiß es jetzt nur, wenn wir die wunderschönen Räumlichkeiten nehmen, in denen wir gerade sind. Ja, Aristo Group, Florian war ja bei dir ebenfalls im Podcast, ebenfalls aus der Hotellerie kommt. Ein langjähriger Mitarbeiter hier von der Aristo Group kommt ebenfalls aus der Hotellerie. Von dem her, ich gehe davon aus, das sind sicherlich 30-40% aller Menschen, die hier arbeiten, haben irgendwie mal in der Hotellerie oder in der Gastronomie gearbeitet, beziehungsweise haben einen Dienstleistungs-Background.
Ja. Okay, also spannend. Und dann hat der Azubi wieder gesagt, hey, coole Geschichte, hier kannst du Geld verdienen.
Genau.
Musst du zwar auch hart arbeiten, aber kommt am Ende des Tages auch auf Konto. Hast du gesagt, geil, mache ich.
Richtig. Habe ich mir angeschaut, habe mich durch die damaligen Bewerbungsprozesse durchgequält und bin relativ zeitnah gestartet.
Wie immer.
Wie immer, ja. War 2013, 14 war das noch ein bisschen anders. Und dass ich im Consulting gestartet, beziehungsweise in der Personalvermittlung, Perm, wie du es schon gesagt hast,
ja.
Account Management dann übernommen, habe dann damals den größten IT-Perm-Account aufgebaut und habe dann Ende 2017 gewechselt in einen Deko-Konzern, war noch in Clark, wie du es auch gesagt hattest, heute LHH und habe dort den Bereich IT-Engineering auch in Perm übernommen, habe dort dann nach einem knappen Jahr die Leitung des Münchner Standorts übernommen für drei verschiedene Disziplinen. Einmal IT-Engineering, einmal Finance, Controlling und Sales and Marketing. Es waren im Peak 17 Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gearbeitet haben oder die den Münchner Standort betrieben haben. Und nach häufigem Managementwechsel habe ich mich Ende 2021 dafür entschieden, zu wechseln, Ende 2020 habe ich mich dafür entschieden zu wechseln und bin 2021 mit der Entourage gestartet. War eine schöne Erfahrung, eine kleine Boutique-Beratung kennenzulernen, auch mit dem einen Gründer sehr, sehr eng und sehr nah zusammenzuarbeiten, mit Moritz damals. Und wie du es auch gesagt hattest, ja, wäre Hanna nicht irgendwann auf mich zugekommen und hätten wir nicht die Selbstständigkeit gewagt, würde ich wahrscheinlich dort immer noch arbeiten, da es ein sehr herausforderndes, aber angenehmes Umfeld war und vor allem professionell.
Sehr schön. Ja. Sag mal, wie kam das mit, ich bin ja nicht so der Adeco-Konzernkenner, aber nur damit ich das nochmal verstanden habe, Badenoch-Clark, LHH, wann ist das passiert? Ist da irgendjemand gekauft worden, verkauft worden oder?
Das war nach meiner Zeit.
Okay.
Also Badenoch-Clark gab es noch, als ich gegangen bin und der Merch zu LHH, das kann 2-3 Jahre her sein, aber das ist, ich habe es nicht genau verfolgt, von dem her weiß ich nicht
Adeco,
genau.
Die DIS und die LHH, das sind die drei großen Brands, die ich da immer zuordne, oder?
So, genau,
oder?
Also oben drüber hängt die Adeco als Konzern, wir sitzen in der Schweiz und die haben eben die entsprechenden nationalen Ableger. Die Adeco an sich in Deutschland verantwortet eigentlich alle Bereiche, Perm, Temp, Contract. Die DIS AG hat ihren Schwerpunkt in der kaufmännisch-gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung, klassisch Blue Collar. Und Badenoch-Clark war damals der klassische Professional White Collar Bereich und war international deutlich stärker vertreten als in Deutschland. International hieß das Ganze Badenoch-Clark, Spring for Professional.
Okay.
Und das wurde aber, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, im Zuge der Vereinheitlichung der ganzen Marken zusammengefasst unter LHH. LHH war eigentlich.
Das heißt Lee Hecht Harrison oder sowas, oder?
Es stand, glaube ich, mal für Lee Hecht Harrison. Ich glaube, heutzutage steht es nicht mehr dafür, aber auch, dass es Hörensagen, ich weiß es nicht genau. Und die haben eigentlich klassische Outplacement-Beratung gemacht.
Ach so, von der Ecke.
Genau, LHH. Das war eigentlich das Kernbusiness von LHH.
Da kenne ich mich gar nicht aus im Outplacement.
Ich auch nicht.
Das ist ein sehr geschlossener Markt, glaube ich.
Ja.
Sehr lukrativ, aber sehr schwer reinzukommen.
Wahrscheinlich, ja.
So ein bisschen wie Defense.
Ja, das stimmt.
Da reden wir auch gleich nochmal drüber, weil
auf ihr macht alle Fälle. Defense.
Gut, aber lass uns noch mal bei deiner Karriere bleiben. Jetzt hast du unterschiedliche Player, unterschiedliche Ansätze gesehen. Was waren so deine High-End-Downlights in der ganzen Geschichte?
Während meiner Karriere in der Personalberatung?
Ja, unbedingt nur. Nicht deine Eskapaden im Hotellerie da.
Also das größte Highlight, ganz klar, war die Gründung der Falken Group. Mhm. Ja, also das war definitiv das Highlight, was absolut outstanding war, vor allem auch der Moment, als Hannah an mich herangetreten ist und sie das Ganze mal so angeteasert hatte, wie wir uns das vorstellen. Konkreter wurde es dann, als wir irgendwann mal im Dezember uns mal ein Wochenende eingeschlossen haben und mal einen Businessplan gebaut haben, Kalkulation und alles.
Was dazu. Sie?
Weder noch in der Nymphenburger Straße.
Oh, ja, ganz profan. Richtig.
Ganz profan, Max Vorstadt, Nymphenburger Straße, auch schön dort. Es war absolut Corona, Ende 2021 noch. Und wir haben uns tief in die Augen geschaut und haben beschlossen, wir machen das.
Aber ihr habt schon gesehen, dass es wieder ansteigt, weil dieses Gap, wo ja nichts los war, waren so 2-3 Monate. War das danach oder?
Das war danach. Man hat gemerkt, es kommt wieder Bewegung in die ganze Kiste rein. Mhm. Ich meine, wir bedienen oder haben ja auch in der Vergangenheit Märkte beziehungsweise Bereiche bedient, die auch während Corona funktioniert haben. Bestes Beispiel, der ganze Bereich Netzwerk- und Systemadministration. Mhm. Auf einmal musste jeder ins Homeoffice.
Genau.
Und dementsprechend hoch war die Nachfrage ab diesem Tag.
War der Krisengewinner.
Ja, absolut. Und ja, das war das Highlight für mich in meiner bisherigen Karriere, die Gründung von dem Unternehmen.
Und das Downlight?
Und das Downlight, das hat sich erst nach der Gründung im zweiten Jahr herauskristallisiert. Es gibt eigentlich zwei, ich fange mal mit dem einen an. Also einmal Lowlight oder Downlight war natürlich Corona in Kombination mit der Gründung, weil keiner von uns wusste, funktioniert das überhaupt, ja? Der Münchner Markt ist eng, der Münchner Markt ist hart und auch hart umkämpft, aber fair, muss man dazu sagen. Aber gerade in den ersten Monaten 2022, wir wussten nicht, funktioniert das oder fahren wir das Ding gegen die Wand. Eins der härtesten Lowlights war 2023, wo wir gemerkt haben, was es heißt, erfolgreich zu sein, aber gleichzeitig, dass dem, soll ich das denn ausdrücken, dem deutschen Staat ziemlich egal ist, weil die Steuerlast kommt und die kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja.
Im ersten Jahr ist noch alles entspannt. Im zweiten Jahr kommt die Nachzahlung aus dem ersten Jahr. Es kommt die aktuellen Zahlungen und es kommt die Vorauszahlung.
Genau.
Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, erlebt man ganz klar böses Erwachen. Also das ist so ein Downlight, ein unternehmerisches Downlight. Ich weiß, es gibt so eine Bubble auf LinkedIn, die behaupten, wenn du das nicht auf dem Schirm hast, bist du völlig lost. Das mag schon sein. Wir haben es auch auf dem Schirm gehabt, logischerweise. Nichtsdestotrotz ist es gerade. Die Summe
hat dann überrascht.
Ja, es ist. Wird in Deutschland jungen Unternehmen, die bootstrapped sind, also Eigenkapital finanziert, gegründet wurden, werden die ersten Jahre sehr schwer gemacht.
Ja, das ist total so. Ich sehe immer den Vergleich von Deutschland zur Schweiz, ist jetzt frappierend.
Ja.
Und wenn jetzt junge Gründer zuhören, erzähl mal, weil ich denke, es ist ja so, Steuer erstes Jahr wird sowieso zurückgestellt, im zweiten Jahr wird es dann voll bezahlt, dann wird es extrapoliert aufs dritte Jahr und das Wachstum ist natürlich krass. Ihr wart 3 oder 4 erfolgreiche Vertriebler, die alle voll reingehauen haben.
Ja.
Was für eine Rechnung kam dann da? Sechsstellig?
Ja.
Sechsstellig hoch oder sechsstellig tief?
Sechsstellig tief.
Also so 200.000.
Circa, ja. Aber es ist trotzdem etwas, was du eben auf dem Schirm haben musst. Ja, es ist ein Brett, was halt einfach kommt. Gerade wenn du am Anfang denkst, es läuft hier alles rosig und es ist wunderbar und dann kommt eben sowas, ja. Aber gut, wir haben es auf dem Schirm gehabt. Nichtsdestotrotz ist das definitiv ein Lowlight, finde ich, auch wenn man damit rechnet.
Gab schlaflose Nächte?
Nein.
Nein, also so überraschend war es dann
nicht. Nein, nein. Also wegen der Steuer definitiv nicht, wegen allem anderen ja. Natürlich gab es schlaflose Nächte, ja. Gerade am Anfang, wo man auch überlegt, boah, hast du jetzt alles auf eine Karte gesetzt. Parallel dazu war meine Frau schwanger.
Ja.
Dementsprechend hast du ja dann nicht mehr nur noch Verantwortung für dich selber, sondern du weißt, nach 10 Monaten kommt ein kleines Wesen auf die Welt, da hast du dann auch eine gewisse Verantwortung.
Das muss finanziert werden, ja.
Richtig, und das ist natürlich schon ein gewisser Druck, unter dem man steht. Ja.
Ja. Jetzt bist du jemand, der aus der Hotellerie kommt, das heißt immer sehr viel Leistungsbereitschaft gegeben hat, sehr viel gearbeitet hat und Leistung, eigener Körper, und Familie, wie hast du das immer oder wo ist dein Downlight, wo hast du am meisten gesündigt in der Vergangenheit?
Zucker.
Also an deinem Körper, Raubbau betrieben.
Raubbau ist vielleicht das Falsche, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen Süßkram-addicted. Ja, also alles das, was irgendwie mit Schokolade zu tun hat oder ähnlichem, da laufe ich Gefahr, zu viel davon zu essen. Ich habe viel mit Zucker oder mit vielen Süßigkeiten dem Stress entgegengewirkt.
Mhm. Ja. Ja. Kenne ich leider. Ich würde mich freuen, wenn ich sagen würde, ist mir unbekannt. Okay. Was machst du für einen Sport?
Ich spiele Golf. Okay. Das natürlich etwas weniger, seit mein Sohn auf der Welt ist. Mhm. Ich habe jetzt angefangen seit knapp 4 Monaten mit Zirkeltraining.
Oh.
Richtig, Outdoor-Zirkeltraining, egal bei welchem Wetter.
Ja.
Ja, es kostet dann noch mehr Überwindung, wenn es wie jetzt 10 Grad hat und leicht Nieselregen. Und man weiß, man robbt jetzt so eine Stunde durch den Dreck. Und seit einigen Wochen bin ich im Fitnessstudio und muss sagen, es ist etwas, was mir persönlich viel Ausgleich gibt. Ja, also ich merke das auch für mich. Die Entspannung setzt schneller ein nach dem Sport und natürlich die Glücksgefühle, die dadurch entstehen. Also ganz klassisch Glückshormone, die ausgeschüttet werden. Ja. Ist tatsächlich etwas, was der angenehme Nebeneffekt ist.
Ja, ist auch so ein Schema, was ich entdecke im Podcast, dass viele von uns Vertrieblerinnen in unserer Branche, also den Körper bewusst zurückgesetzt haben, gell? Und voll auf Leistung und Performance gegangen sind.
Richtig.
Und das geht halt nicht für immer. Also ab 40 wird es dann härter.
Ab 40 wird es definitiv härter. Ich glaube auch, weil das ja auch in den sozialen Medien relativ viel propagiert wird, du musst auf dich achten, du musst auf deinen Körper achten, dein Körper ist ein Tempel etc. etc. Ja, das stimmt. Das Ganze macht es natürlich viel, viel leichter, wenn man in den Anfang, Mitte 20er gründet, kein Haus, keine Familie, kein Kind, nichts hat, ja, weil dann kann man sich wirklich darauf konzentrieren und kann auch sagen, okay, die typische Hustle-Mentalität, ja, ich arbeite irgendwie von morgens um 7 bis abends um 8 oder bis um 9, dann gehe ich noch eine Stunde ins Gym und schaue, dass ich meinen Schlafrhythmus auch noch irgendwie auf die Kette kriege.
Und schon passt es.
Genau, das ist natürlich mit gewissen anderen Verpflichtungen nicht mehr so einfach möglich, nichtsdestotrotz soll es auch keine Ausrede oder Entschuldigung sein, ja. Aber klar, wenn man gerade am Anfang da sitzt und schaut, dass man das Unternehmen dahin bringt, wo man selber sehen möchte oder auch seine Mitgesellschaft eine gewisse Verantwortung gegenüber hat, dann bleiben verschiedene Dinge auf der Strecke.
Genau. Ja. Ja. Über die Mitgesellschaft und die Falken, über die reden wir gleich. Noch eine Frage zu deiner Person. Eine Sache, die Zuhörer nicht über dich wissen.
Also eine Sache, die Zuschauer wahrscheinlich nicht so tief über mich wissen, ist, dass ich überhaupt keine Geduld habe. Also ich bin extrem ungeduldig. Das ist eine meiner schlechtesten Eigenschaften. Das weiß ich auch. Da arbeite ich dran. Und die andere Eigenschaft von mir, und meine Frau lacht immer darüber, ist, dass ich ein sehr genügsamer Mensch bin.
Ja.
Meine Frau lacht dahingehend immer darüber, weil sie sagt, naja, genügsam, du willst immer das Beste. Ja, richtig. Lieber nehme ich das Beste, anstatt dass ich das Mittelmaß nehme. Und wenn ich das in meinen Augen noch nicht kriege, das für mich Beste, dann warte ich halt lieber. Das meine ich mit genügsam.
Ach so, du bist genügsam aufgrund von Verzicht, insofern du auf das Beste wartest.
Richtig.
Genau. Okay, richtig. Das ist eine spannende Charaktereigenschaft.
Ja.
Also beispielsweise in Autos, du möchtest einen Ferrari oder einen Porsche. Und bevor du dir jetzt ein zweitklassigen Zweitauto kaufst, kaufst du ja gar nicht und wartest einfach, bis der Porsche dann da steht.
Genau.
Und das zieht sich dann so durch die Lebensfacetten durch.
Ja.
Das ist eine spannende Charaktereigenschaft. Ja. Hat auch nicht jeder. Und was war das Letzte, was du dir geleistet hast? Nach vielen Jahren der Genügsamkeit?
Letzte Woche eine neue Lederhose.
Oh ja?
Ja.
Eine schöne Hirschlederne?
Eine schöne Hirschlederne von Meindl, ja. Die habe ich mir letzte Woche gekauft.
Vierstellig oder dreistellig?
Dreistellig tatsächlich.
Okay.
Ja.
Naja, trägt man für die Ewigkeit, oder?
Richtig. Das hoffe ich sehr.
Ja, ich verstehe das total. Fun Fact über meine Person, ich stehe zwar nicht im Podcast, aber ich habe in meinem Homeoffice immer im Sommer immer Lederhosen an. Ich habe meine Alltagslederhosen, die hat 1.500 Euro gekostet.
Wow.
Und trage ich immer, weil es einfach so, ich finde das Ledergefühl so toll.
Mhm.
Bin absoluter Lederhosen-Fan.
Cool. Ja, also muss ich auch sagen, ich habe 2 Stück, eigentlich 3. Die dritte kann ich nicht mehr tragen, weil sie mir 3 Nummern zu groß ist. Das ist ein schöner Nebeneffekt.
Hast du krass abgenommen, oder wie?
Also ich habe 11 Kilo abgenommen, ja. Das ist einfach eine schöne Kiste oder eine schöne Erfahrung. Aber die 2, die ich habe, das sind beides Hirschlederne. Die eine habe ich mir vor 6 Jahren gekauft und die andere eben jetzt. Und das, ja.
Aber jetzt haben wir genügend über dich kennengelernt, Sebastian.
Jawohl.
Jetzt erzähl uns noch mal was von den Falken. Was macht dir besser als alle anderen?
Wir wissen es nicht, ob wir es besser machen, aber wir machen es zumindest anders. Wir verbinden Professionalität mit echter Leidenschaft. um das so auszudrücken. Das sind jetzt erstmal.
Könnte jetzt auch Marketing-Spruch sein. Wir verbinden Professionalität mit Leidenschaft.
Richtig. Ja. Das habe ich auch bewusst so gewählt, diese Phrase, ja.
Gut.
Du hast es ganz am Anfang angesprochen. Wir haben drei Grundwerte bei uns im Unternehmen und das ist Vertrauen, das ist Qualität und das ist Leistung.
Mhm.
Und diese drei Grundwerte spiegeln sich auch in unserem Claim wieder. Exzellenz und Leidenschaft an ihrer Seite. Ja, diese drei Grundwerte haben wir bewusst ausgewählt. Das ist auch nicht einfach nur so dahingesagt, sondern es ist etwas, was wir versuchen, jeden Tag nach außen zu transportieren. Also wir vier Gründer, beziehungsweise wir drei Geschäftsführer und Hanna, dass das nach außen getragen wird, dass das unsere Mitarbeiter spüren. Und das versuchen wir auch, dass unsere Mitarbeiter in unserem Sinne das nach außen tragen.
Mhm.
Ja, um da dir vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, was ein bisschen greifbarer ist, auch für die geschätzten Zuhörer. Wenn wir mit einem Kunden arbeiten, versuchen wir immer, dass es der gleiche Berater macht. Immer der gleiche Berater den Kunden betreut. Vorausgesetzt, er ist nicht im Urlaub oder krank oder sie. Ja, logischerweise. Egal, welche Entscheidung getroffen wird, ob das Rahmenvertragsverhandlungen sind, ob das Dealverhandlungen sind, ob das Preisverhandlungen sind, es soll immer der gleiche Berater machen. Das ist auch ein Vertrauen, was wir unseren Mitarbeitern geben, dass wir sagen, wir schaffen es oder du schaffst das. Du kriegst dieses Vertrauen von uns, dass du das entsprechend auch selber verhandelst, ist auch auf der anderen Seite ein Qualitätsversprechen, was wir natürlich auch nach außen geben zu unserem Kunden. Du hast hier nicht wie bei vielen anderen großen Mitbewerbern irgendwie 8 Ansprechpartner, denn du hast einen Ansprechpartner, der weiß alles über dich oder viel über dich und der wird dich vollumfänglich betreuen.
Mhm. Schön.
Ja.
Jetzt hast du mich gerade ein bisschen getriggert. Ihr seid ja vier Gründer und es gibt drei männliche Geschäftsführer und die Hanna. Warum ist die Hanna keine Geschäftsführerin?
Das ist tatsächlich darin begründet, dass Hanna damals eine Branchenneueinsteigerin war.
Okay.
Ja.
Geil. Sie sagt dann als Branchen, wir gründen mal in der Branche.
Ja. Ja. Okay. Richtig. Dadurch, dass sie schon viele Jahre mit Max zusammen war, hat sie da einfach die Zeichen der Zeit richtig erkannt und hat entsprechend zum richtigen Zeitpunkt eingegriffen, um diese Gründung ins Leben zu rufen und die Gründung zu initiieren. Hanna hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Berührung mit dieser Branche, außer eben im Zusammenleben mit Max. Und das ist auch der Grund, warum sie selber auch gesagt hat, sie kann sich das auch nicht vorstellen, da als Geschäftsführerin zu arbeiten, weil sie einfach das Wissen darüber nicht hat. Also ihr fehlen A, die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse haben hier zu diesem Zeitpunkt gefehlt für diesen Bereich und auch einfach das Wissen über die Branche, um dort als Geschäftsführer aktiv zu sein. Unabhängig davon, sie ist Prokuristin, einzelvertretungsberechtigt, ja, also hat die gleichen Rechte und Pflichten, die wir auch als Geschäftsführer haben, aber wollte und will auch nicht entsprechend nach außen auftreten.
Aber ist aktiv im Business oder ist nur Investor?
Ist zu 100% aktiv im Business, verantwortet bei uns komplett das Bewerbermanagement und arbeitet zu 90% Max und Jan zu.
Alles klar.
Genau.
Gruß geht raus an der Stelle.
Auf alle Fälle.
An die Prokuristin. Und welche Vertragsarten bietet ihr an? Perm und?
Nur Perm.
Okay.
Ja, das ist das Einzige. Das wird sich vielleicht ändern. Wir überlegen immer wieder mal, den Bereich Contract vielleicht noch ins Leben zu rufen.
Aber nicht Temp, oder?
Aber nicht Temp. Nee. Temp ist etwas, da werden wir erstmal die Finger von lassen. Vor allem auch, wenn man sich die Berichte von den großen Mitbewerbern anschaut, ist das vielleicht ein Markt, den man derzeit, wo man nicht einen Fokus drauf legen sollte.
Ja. Aber eine Sache, und das sind eure Skills, in denen ihr euch bewegt, und ich schreibe ja immer in meinem Newsletter drüber, ihr seid in der einen, oder es gibt die öffentliche Hand, ja, die gerade noch wächst, und es gibt den Defense-Bereich. Und da seid ihr aktiv.
Unter anderem, ja.
Jetzt erzähl mal, was Defense bedeutet. Was macht ihr da? Und was ist da so Magic about? Jeder möchte da hin. Habt ihr diese Sicherheitsüberprüfung, also Staffing-Firmen, die Arbeitnehmerbelastung müssen, irgendein Zertifikat haben? Ich weiß nicht, wie das heißt. Müssen das Perm-Firmen auch haben?
Also es gibt ja verschiedene Sicherheitsüberprüfungen, die von verschiedenen Auftraggebern, die am Bund hängen, vorgeschrieben werden. Das betrifft aber tatsächlich nur die Arbeitnehmer im Perm-Bereich.
Mhm.
Es gibt eine Sicherheitsüberprüfung 1, 2 und 3. Mit der 2er hat man eigentlich alles abgedeckt. Bei der 3er kommt dann gegebenenfalls auch mal jemand nach Hause und spricht mit einem.
Oh, so gleich.
Ja, das ist auch nichts Schlimmes. Das ist völlig normal. Es ist ein transparenter Prozess, sowas. Wir selber sind zumindest offiziell nicht sicherheitsüberprüft. Nichtsdestotrotz sind wir uns fast sicher, dass im Hintergrund eine gewisse Überprüfung auch mal gelaufen ist zu unserer Firma und zu unseren Personen. Selbst wenn, das ist auch in Ordnung. Ja, was macht Defense so spannend oder Rüstung, Verteidigung, nenn es wie du willst. Es ist ein hochtechnologischer Bereich, in dem die Unternehmen, die dort tätig sind, arbeiten, die daran forschen. In der Regel ist es ein öffentlicher Auftraggeber, der dahinter steht, beziehungsweise verschiedene Nationen dieser Welt, die als Auftraggeber fungieren. Und es ist natürlich viel Kapital vorhanden, um entsprechend auch die Technologie voranzutreiben. Ja, das ist sicherlich auch noch etwas. Jetzt ist es nicht so, dass wir Anfang des Jahres auf diesen Zug drauf aufgesprungen sind, als das Füllhorn darüber ausgeschüttet wurde, ja. Sondern einer meiner Geschäftspartner, der Jan, schon seit 2018 den Kontakt zu verschiedenen Verteidigungsunternehmen pflegt und auch entsprechend gepflegt hat und auch ausgebaut. Mhm. Ja. Und seit unserer Gründung arbeiten wir eigentlich mit verschiedenen Playern aus der Verteidigung und aus der Rüstung zusammen. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Stimmen, die sagen, wie kannst du nur und ethische Grundsätze? Ja, das verstehe ich. Auf der anderen Seite darf man auch immer nicht vergessen, welche Unternehmen haben gar nichts mit der Verteidigungs- oder mit der Rüstungsindustrie zu tun. Hm. Wer ist kein Zulieferer für diese Industrie oder für diese Industrien?
Ja, ja. Und ich glaube, dieses Mindset, das war sehr ausgeprägt in der Vor-Ukraine-Zeit, aber ich habe das sehr selten jetzt gehört. Oder hörst du noch Kandidatinnen, die sich bei euch intern bewerben, die sagen, ich möchte bei euch nicht arbeiten,
nee.
Weil ihr Kriegstreiber unterstützt?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es ist natürlich jetzt auch nichts irgendwie, was wir nach außen propagieren. Ja, das definitiv nicht. Aber hören wir nicht.
Ja. Aber eine Sache, die fand ich interessant, ich habe ja gedient, ich wollte ja im Beruf immer, in meinem Leben immer Berufssoldat werden. Am Ende des Tages sind ja nur 80% sind in der Etappe und nur 20% kämpfen im Krieg. Und so ähnliche hast du mir erzählt, das fand ich sehr spannend im Defense-Bereich. Wenn ich mir so vorstelle, ihr macht Defense, dann sind es irgendwelche, ihr vermittelt irgendwelche Leute, die Granaten entwickeln. Aber so ist es ja nicht. Es ist ja ein Overhead,
absolut.
Der die Leute befähigt, diese 20%, genau. Die dann wirklich Waffentechnologie entwickeln. Ja. Oder du brauchst den ITler, du brauchst die Arbeitsenvironment, also diese 80% Wasserkopf. Und was platziert ihr da jetzt? Die 20 oder die 80% oder beides?
Teils, teils. Größtenteils die 80%, weniger
klassische die klassische IT-Rollen.
Genau, Beispiel. Klassische IT-Rollen, klassische Engineering-Rolle.
Also eigentlich gar kein Defense, sondern nur IT im Defense-Sektor.
Richtig, richtig.
Ja. Sind die sicherheitsüberprüft?
In der Regel ja.
Okay.
Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also es gibt ja verschiedenste Projekte innerhalb der Konzerne beziehungsweise der Unternehmen. Mhm. Und klar, es gibt dort Projekte, die nur für deutsche Augen bestimmt sind. Ja, da gibt es ganz klare Vorgaben von der Bundesregierung. Mhm. Es gibt Projekte, die auch für andere Nationen offen sind. Mhm. Nichtsdestotrotz, diese Sicherheitsüberprüfungen, die laufen natürlich im Hintergrund, ja. Das auf alle Fälle. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, alles das, was im militärischen oder in der Verteidigung oder in der Rüstungsindustrie eingesetzt wird, sämtliche Technologie, nutzen wir in unserem zivilen Alltag auch. Jedes Verkehrsflugzeug beispielsweise dieser Welt nutzt Radartechnologie.
Optik.
Ja, oder Sensoren oder optoelektronische Systeme. Ja, oder sämtliche Autos heutzutage, die neu produziert werden, haben gewisse Sicherheitsfeatures, die verpflichtend sind, die gesetzlich vorgeschrieben sind, wie zum Beispiel einen Notbremsassistenten, der natürlich zuerst irgendwo in der militärischen Umgebung getestet bzw. eingesetzt wurde. Mhm. Das wird aber heutzutage auch in der zivilen Automobilindustrie eingesetzt.
Ja, klar. Große Innovationsspiel ist Militärtechnologie, weil da die Budgets auch noch anders sind.
Genau.
Da kann man noch aus den Vollen schöpfen.
Und jeder von uns hat heutzutage ein Handy oder mehrere. Und das wurde als allererstes, ich weiß nicht wann, in der militärischen Umgebung genutzt und getestet.
Mhm. Und jetzt neben IT-Skills, placed ihr da auch Ingenieure und sowas?
Ja.
Okay.
Durchaus.
Ja, also was klar, für Ingenieure sind das?
Boah, von bis. Also wir haben klassische Maschinenbauer, wir haben Elektronikingenieure, wir haben Elektroingenieure, klassische Diplom-Ingenieure für Physik. Ja, wir haben promovierte Physiker in Luft- und Raumfahrttechnologie. Also das komplette Spektrum decken wir ab.
Und was sagen eure Defense-Kunden, wenn jetzt auf einmal alle Personaldienstleister, Staffing-Firmen der Welt anrufen und sagen, wir sind übrigens der Super-Experte für Defense? Was sie sicherlich tun, unsere lieben Kollegen?
Das wissen wir, dass sie das tun, ja, weil jedes Unternehmen in diesem Bereich schreibt aus und jeder Geschäftsführer, der ein Staffing-Unternehmen führt, wird wahrscheinlich auch Anfang des Jahres darüber gelesen haben, dass es einen Geldregen gibt. Und das darf auch jeder gerne machen. Nichtsdestotrotz ist es genau das, was ich gesagt habe vorhin, das Thema Vertrauen, Qualität und Leistung. Wir machen das seit vielen Jahren. Wir können das, wir kennen es und wir wissen auch, wie wir mit unseren Kunden umzugehen haben. Wir wissen auch, wie wir Leute finden für diesen Bereich. Ja, weil das ist natürlich auch etwas, diese Qualität oder diese Leistung, das muss erstmal jemand beweisen, dass er oder sie das kann.
Ja, ist es dann viel Headhunting, weil, okay, ja, deutschsprachiger, deutsche Nationalität, lebt in Deutschland, sicherheitsüberprüft, da kannst du ja keinen Fachkräfte aus dem Ausland anwerben dafür oder sehr wenig.
Sehr wenig.
Vielleicht noch ein Franzose oder ein Portugiese, die auch in einem ähnlichen Umfeld arbeiten, aber es sind höchstwahrscheinlich Kandidaten mit deutscher Staatsbürgerschaft, die ihr platziert, oder?
Teils, teils. Also es gibt ja auch öffentlich einsehbar gewisse Staatenlisten, die man ja
vorstellen
kann. Von Nationen, wo man weiß, mit denen darf man arbeiten. Es gibt einfach Nationen, mit denen darf man nicht arbeiten. Das ist auch nichts, was irgendwie AGG-konform irgendwo abgenickt werden muss, einfach weil die Vorgaben machen nicht wir, die macht auch nicht das Unternehmen, sondern das macht der Bund.
Ja.
Ja, klar, wir machen wirklich klassisches Headhunting. Wir wissen, wo wir anrufen müssen. Wir wissen, wen wir anschreiben müssen. Wir wissen auch, wie wir anschreiben müssen, um entsprechend die richtigen Leute an Bord holen zu können. Ja. Mhm. Das ist der nächste Punkt. Es kann natürlich jeder aus dem Wettbewerb dort anrufen, aber in der Regel können sie nicht liefern.
Mhm. Ja, du musst das Prozesswissen haben, wo du die Leute
herbekommst. Genau.
Ganz klar. Alles klar, habe ich verstanden. Und nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wie groß seid ihr? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir sind Stand heute zu 9.
Ja.
Ja, 3 Kolleginnen, die im Recruiting tätig sind. Sabine, Katja und Hanna.
Mhm.
Und wir sind zu 6 im Sales. Das ist einmal Max, Jan und ich als Geschäftsführer. Und dann haben wir die liebe Ariane, den Jonas und die Theresa. Genau.
Und jetzt krasses Wachstum geplant mit der Defense-Branchenwachstum oder was?
Ganz ehrlich, wir hatten überhaupt kein Wachstum geplant. Ja, wir hatten im Businessplan so ein kleines Wachstum schon mit eingeplant. Die 3 Jahre, die haben wir jetzt hinter uns. Das heißt, alles das, was jetzt kommt, haben wir überhaupt nicht mehr geplant. Wir sind in den 3 Jahren über das geplante Wachstum hinausgewachsen. Von dem her, wir können. Und wenn uns der oder die Richtige über den Weg läuft oder wir zufälligerweise mal ein Gespräch führen oder eine Empfehlung bekommen, dann wachsen wir auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir wie eine klassische einer von unseren großen Wettbewerbern, dass wir ein Headcount-Target haben dieses Jahr, wo wir sagen, wir müssen bis Ende des Jahres noch 4 oder 5 Mitarbeiter einstellen.
Also
überhaupt nicht.
Eure Zielsetzung ist, die Qualität anzubieten und jetzt nicht irgendwie, ihr habt euch nicht draufgeschrieben, ich möchte 50 Mitarbeiter in 3 Jahren sein.
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Ja. Also wir haben für uns gesagt, wir wollen Stabilität bei uns im Unternehmen haben. Mhm. Stabilität bekommst du, zumindest unserer Erfahrung nach, über Performance im Team und über Sicherheit.
Und gute Kultur.
Und eine gute Kultur. Ob wir die haben, natürlich sage ich jetzt als Geschäftsführer, wir haben eine super Kultur, logischerweise.
Super.
Ja, die beste. Das muss auf jeden Fall, das müssen auf jeden Fall unsere Mitarbeiter bewerten, ob wir eine gute Kultur haben. Zumindest mal das Gespür, das uns gegeben wird oder das Gefühl, was uns gegeben wird, haben wir anscheinend eine ganz ordentliche Kultur, die wir bei uns leben.
Mhm.
Ja, wir haben 100% remote. Also jeder kann ins Büro, muss nicht ins Büro. Der kann auch 100% von zu Hause arbeiten. Nutzen unsere beiden Working Moms, Katja und Sabine beispielsweise. Die arbeiten so 100% von daheim, sind einmal im Quartal, einmal im halben Jahr im Büro beziehungsweise vor Ort, wenn wir irgendein Incentive oder Veranstaltung haben.
Klar.
Ich selber nutze es auch. Also das ist natürlich etwas, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass wir nicht sagen, wir müssen 2 Tage in der Woche im Büro sein oder 3 Tage die Woche, sondern da wirklich komplett frei entscheiden können, ja oder nein.
Macht ihr neben Perm noch irgendwelche anderen Dienstleistungen?
Wir haben ein bisschen jetzt angefangen noch mit einer kleinen anderen Dienstleistung, Recruitment as a Service.
Mhm, ja.
Das ist ein Projekt, was sich mehr oder weniger ergeben hat aus der Zusammenarbeit mit einem Kunden von uns. Allerdings nicht das, was bei uns in der Branche klassisch als Recruitment as a Service gesehen wird. Dass also der Kunde,
Recruitment-Arm.
Genau, dass also der Kunde XY pro Monat bezahlt und dann einfach entsprechend die Profile für diese Position rübergeschickt bekommt.
Mhm.
Sondern hier geht es wirklich darum, dass wir ein komplettes Recruiting-Tool mit betreuen, mit abbilden und eigentlich alle Stellen, die innerhalb dieses Kunden fast alle Stellen, die innerhalb dieses Kunden benötigt werden, auch entsprechend screenen. Ja, und dort eben auch entsprechendes Briefing mit den Fachbereichen machen. Wir screenen die Profile, die sich bewerben, nicht bei uns, sondern direkt beim Kunden. Wir sagen Bewerbern ab, wir sagen Bewerbern zu, etc. Also das sind alles Themen, die wir machen. Da sind wir aber noch in Kinderschuhen. Das ist noch nichts irgendwo, wo wir sagen, es ist ein Produkt, was wir gerne mal massiv bewerben wollen. Das kann sich sicherlich ändern. Aber derzeit ist es etwas, was, ja, es läuft jetzt seit knappen 2 Monaten. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
Also hat sich eher opportunistisch mit einer Kundenmöglichkeit entwickelt, ist jetzt aber noch kein Geschäftsbereich, den ihr massiv ausbauen wollt.
Nein,
oder so.
Definitiv.
Weil in den letzten 2 Jahren habe ich das Recruitment as a Service sehr oft gehört, weil der Endkunde nicht mehr die direkte Prozentsatz vom Jahreszielgehalt Rekrutierung fahren will, sondern die Recruitmentkosten reduzieren. Und dann haben viele von uns Staffern gesagt, okay, dann bin ich halt vorübergehend dein Inhouse-Recruiter sozusagen.
Genau.
Ja, Sebastian, eine Frage steht für mich natürlich im Raum. Warum die Falken? Sind es die Falken, weil in der amerikanischen Außenpolitik die Falken die sind, die für militärische Einsätze stehen und ihr im Defense-Bereich aktiv sind? Oder bin ich da auf dem falschen Trichter?
Nee, da bist du tatsächlich auf dem falschen Trichter. Oje. Also das Unternehmen haben wir ja zu viert gegründet. Und um das Ganze auch professionell aufzugleisen und das einmal richtig zu machen und nicht nach 2 Jahren in Rebranding zu rutschen, haben wir uns Unterstützung bei einer professionellen Marketingagentur geholt, wo wir in 4 Ganztagesworkshops und verschiedenen Calls tatsächlich vor Ort auch noch präsent unsere Marke, unseren Claim und unsere Werte entwickelt haben. Und da auch in Abstimmung jeweils mit den anderen Geschäftspartnern, also Max, Jan, Hanna und mir, immer wieder auch verschiedene Matrixen ausgefüllt haben, verschiedene Werte ermittelt haben. Und es wurden unterm Strich dann 3 Unternehmensnamen gefunden. Und unter anderem eben Falken. Und Falken war das, wo wir relativ einstimmig entschieden haben. Das ist das, wofür wir gerne stehen möchten. Falken haben eine Null-Fehler-Toleranz. Mhm. Es sind sehr royale Tiere, also haben ja eine sehr, sehr lange Geschichte, sowohl im arabischen als auch im deutschen Raum. Genau. Es sind sehr königliche Tiere, die zur Jagd eingesetzt wurden. Sie fokussieren ihr Ziel, sie stoßen darauf nieder und sie haben eine Null-Fehler-Toleranz. Und das war so mit der Grund, wo wir gesagt haben, das ist das Tier beziehungsweise auch das Logo und auch die Art und Weise, mit der wir uns gut identifizieren können.
Schön.
Und das ist der Hintergrund, warum wir uns als Falken betiteln, beziehungsweise auch als Falken nennen.
Okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Das hat nichts mit Donald Rumsfeld zu tun.
Überhaupt nicht.
Sondern nur mit dem Greifvogel.
Ja,
also
richtig.
Nicht, ich streiche nur. Es ist viel schöner als Donald Rumsfeld.
Auf alle Fälle, ja.
Alles klar, danke für die Erläuterung. Dann in großen Schritten weiter, lieber Sebastian, und lass uns noch mal ein Wort zur Branche verlieren.
Mhm.
Wie siehst du die Zukunft?
Kompetitiv und rosig. Ja, tatsächlich. Ich bin mir sicher, dass die Beratungen, die immer spezialisierter werden und die sich immer mehr auch den Kundenwünschen anpassen beziehungsweise auf die Anforderungen der Kunden eingehen, werden langfristig auf jeden Fall am Markt bestehen. Wir leben nach wie vor an einem guten Wirtschaftsstandort, gerade in München, auch in Deutschland. Und ja, wir haben sicherlich alle unsere Herausforderungen, auch unsere wirtschaftlichen Herausforderungen. Unabhängig davon bin ich mir sicher, dass wenn man immer wieder mal auch schaut, wo geht die Reise eigentlich hin, beziehungsweise welche Technologien werden aktuell getrieben, welche Branchen werden gerade aktuell getrieben und man sich danach ein wenig richtet, kann man eigentlich am Markt gut bestehen.
Und glaube ich auch. Das, gerade mit sehr beratungsintensiven Ansatz, den ihr habt.
Richtig.
Kann man sich noch differenzieren.
Ja.
Und noch eine Frage in eigener Sache. Was war dein bisher schönster Absco-Moment?
Die Nominierung zur Staffing Company of the Year.
Oh, nice. Ja,
Market Entry.
Gratuliere.
Doch,
das war cool. Schon mal eine Auszeichnung.
Ja.
Super. Dann gehen wir über zur Schnellfragerunde. Ich stelle dir unterschiedliche Fragen. Du antwortest mit Ja, Nein oder eine der vorgegebenen Antworten. Keine langen, ausführlichen Antworten bitte, sondern straight to the point.
Alles klar.
Ready?
Ja.
Go. Work-Life oder Work-Life-Balance?
Work-Life.
Gut. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Never assume. Auf gut Deutsch, nichts annehmen, because that makes an ass out of you and me.
Genau. Immer schön nachfragen.
Ja.
In deinem Herz schlägt welche Vertragsart?
Perm.
Und wenn ich unterscheiden würde, Perm erfolgsbasiert, anzahlungsbasiert oder Full-Search-Retainer?
Full-Search-Retainer.
Warst du schon mal Top-Biller?
Nein.
Was ist das Höchste, was du jemals im Jahr gebillt hast?
410.000 Euro.
Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Absolut intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Farmer.
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Vertrau früher auf dich selbst und zögere nicht so lange.
Schön, ehrlicher Spruch. Für was gibst du am liebsten Geld aus?
Für meinen Sohn.
Und dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Never assume.
Schön. Doppelt gemoppelt hält besser. In eure Firma Remote oder Office?
Remote.
Workation ist möglich.
Aber hallo.
Aber so richtig. Was muss man bei euch billen, um Top-Biller zu sein?
300 plus pro Jahr.
Wie schafft ihr es, eure Top-Performer langfristig zu halten?
Über unser Bonussystem und über unsere drei Grundwerte. Und der wichtigste Wert in dem Fall ist Vertrauen.
Was war rückblickend der größte Fehler, den ihr als Firma gemacht habt?
Nicht noch früher gegründet zu haben.
Guter Punkt. Wen aus der Branche würdest du mal gern persönlich treffen?
Goran Baric.
Das kann ich dir organisieren. Und was ist die größte Herausforderung für unsere Branche in der Zukunft?
Technologisch nicht abgehängt zu werden.
Mhm. Guter Punkt. Sebastian, letzte Frage an dich oder Aufruf. Jetzt hast du die Chance, ein Statement der Community mitzugeben, das du immer schon mal loswerden wolltest. Was hast du für uns?
Bleibt dynamisch und bleibt neugierig.
Was heißt das?
Dynamisch passt euch an die aktuellen Marktgegebenheiten und neugierig bleibt an den neuen Technologien dran. Weil macht ihr es nicht, werdet ihr abgehängt.
Deswegen kommt zu Absco, da reden wir über die neuen Technologien.
Auf jeden Fall.
Und halten die Geschäftsführenden auf dem Laufenden. So, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Danke, dass ihr zugehört habt. Und danke, dass du da warst, lieber Sebastian.
Sehr gerne.
Fand danke. Ich sehr spannend und wird sicherlich das Thema Defense, wenn wir das schön in den Headline reinschreiben, werden sehr viele Leute drauf surfen und sicherlich anhören, dass sie noch mehr deine Kunden anrufen können in der Zukunft.
Können Sie gerne versuchen.
Kommt gut nach Hause, bleibt gesund und macht schöne Placements. Tschüss.
Danke dir, ciao.
Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.